Das iranische Regime hat sehenden Auges den ganzen Nahen und Mittleren Osten an den Rand des Abgrunds geführt.
Soweit die Außenministerin Annalena Baerbock zu den Ereignissen am Wochenende. Es war ein weiterer Tabubruch, den wir da gesehen haben. Erstmals hat der Iran Israel in einer beispiellosen Attacke direkt angegriffen. Nicht durch Vasallenmilizen, direkt von iranischem Territorium mit eigenen Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Iran hat den Nahostkonflikt damit eskaliert. Ein weiterer Tabubruch geschah am 7. Oktober 2023, als durch einen Terrorakt der Hamas die meisten Juden nach der Shoah ermordet wurden und Israel seitdem einen Krieg gegen den Terror führt. Epochale Ereignisse, meist Tabubrüche menschlichen Handelns prägen unser individuelles und kollektives Gedächtnis. Wie geht es nun weiter? Wie wird Israel reagieren? Und gibt es Perspektiven für einen neuen Nahen Osten? Damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Professor Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist. Herzlich willkommen bei uns.
Danke.
Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen. Herr Professor Wolfsohn, Israel ist innerhalb eines guten halben Jahres zum zweiten Mal von seinen Feinden angegriffen worden. Anders als bei der Attacke am 7. Oktober war Israel diesmal nicht überrascht von dem Angriff des Iran, sondern konnte den Angriff auch zu 99% abwehren. Letztendlich ist nicht viel in Israel angekommen, trotz des massiven Angriffes. Hat Israel damit seine militärische Stärke bewiesen und hat es letztendlich auch so ein bisschen das innere Vertrauen bei seinen Bürgern zurückgewinnen können? Das ist ja massiv gestört.
Ja und nein, das Vertrauen ist gar nicht so stark gestört, wie es von außen immer kommentiert worden ist und auch in der israelischen Presse. Umfragen zeigen, dass nach wie vor das israelische Militär in der israelischen Bevölkerung hohes Vertrauen genießt. Aber es ist objektiv völlig klar, dass durch das Versagen am 7. Oktober der Sicherheitsapparat oder die Sicherheitsbehörden insgesamt schlecht dastanden. Das ist unabhängig von der subjektiv-kollektiven Wahrnehmung. Im Grunde genommen war das, was wir jetzt erlebt haben, nicht überraschend, denn das wurde trainiert seit Jahren. Ein Kampfpilot, der zurückgekommen ist von dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag, hat gesagt, das haben wir 7 Jahre lang trainiert und genau wie im Training ist es dann abgelaufen. Das Überraschende war eben tatsächlich der 7. Oktober. Der hatte viele politische, auch psychologische Gründe. Aber was wir erlebt haben, war, ich füge hinzu, aus meiner subjektiv-politisch-normativen Sicht, Gott sei Dank das Ergebnis eines wohltrainierten Militärs.
Mhm. Wenn wir jetzt mal zu der Bewertung kommen, ist aus dem Schattenkrieg, den wir ja immer gesehen haben, Iran-Israel, ist da jetzt ein offener Krieg draus geworden seit dem Wochenende?
Es war im Grunde genommen immer ein offener Krieg. Also es wurde verdeckt so getan, als ob der Iran nicht der Drahtzieher wäre. Und bei aller Distanz, normativen Distanz gegenüber dem Iran, muss man anerkennen, dass aus iranischer Sicht die Strategie des Iran geradezu genial gewesen ist. Eine totale Umzingelung nicht nur Israels, sondern der gemäßigten arabischen Staaten. Das muss man erst mal hinbekommen. Also insofern war die iranische Mullah-Führung unseren westlichen Politikern strategisch leider haushoch überlegen.
Mhm. Aber deshalb rätseln wir ja auch alle ein bisschen über den Angriff des Irans. Denn das war ein direkter Angriff, erstmalig. Wie würden Sie das bewerten? Ist es ein militärisches Versagen oder haben die Machthaber in Teheran sich verkalkuliert? Oder war es eben einfach nur ein Signal an die Bevölkerung im Inneren?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Militärs in Teheran doch erstaunt waren, wie wenige Flugkörper ihr Ziel gefunden haben. Aber ich glaube, dass insgesamt dieser Angriff ja kein militärischer war, sondern ein politischer. Es ging der iranischen Führung vor allem darum, Hardliner in der eigenen Machtelite und vor allem in den Revolutionsgarden zum Verstummen zu bringen. Die haben schon in den letzten Jahren immer wieder kritisiert, dass die Reaktionen auf israelische Angriffe zu zu verhalten ausfielen. Wir wissen ja, dass seit etwa 2017, Israel weit mehr als 1000 Angriffe geflogen hat auf iranische Ziele und auf mit Iran verbündete Milizen in Syrien und im Irak und zuletzt seit dem 8. Oktober dann auch auf die Hisbollah. Dabei sind schon seit längerer Zeit viele Revolutionsgardisten zu Tode gekommen. Am 1. April waren es nun gleich 7 Offiziere in einem eigentlich aus Sicht Irans geschützten Bereich in der Botschaft in Damaskus. Darunter war der Operationschef der sogenannten Kurzbrigaden für Syrien und den Libanon. Und da musste das Regime Stärke gegenüber Israel zeigen.
Was denn, ist es denn gesichert, dass es Israel überhaupt war?
Natürlich. Ja. Es gibt. Nein.
Offiziell bestätigt hat Israel es
nicht. Nein. Das machen sie in der Regel nicht. Aber ich glaube schon, als wir die ersten Bilder gesehen haben, war eigentlich allen Fachkundigen klar, dass das niemand anders gewesen sein konnte. Es hat auch in der Vergangenheit ähnliche Angriffe gegeben, nur eben am Flughafen von Damaskus und nicht gleich auf ein Nebengebäude der Botschaft. Also das wissen tatsächlich alle. Und im Hintergrund haben ja auch viele israelische Militärs und Offizielle das bestätigt. Also es ging vor allem darum, den Unmut, vor allem in den Revolutionsgarden,
aber ist das
etwas die Luft aus den Segeln zu nehmen.
Aber ist das gelungen? Hat man die da tatsächlich besänftigen können nach diesem Ergebnis, was wir hier jetzt sehen?
Ja, leider sind natürlich unsere Kontakte in die Revolutionsgarden insgesamt nicht ganz so intensiv. Ich habe durchaus Zweifel daran, weil natürlich dieser Angriff insgesamt dann doch sehr verhalten war. Das war durchaus in der Theorie eine neue Qualität. Aber die Iraner wussten natürlich auch, dass die Israelis seit Jahren trainieren, wie man verschiedene iranische Flugkörper abwehrt. Sie wussten auch, dass die Amerikaner Kampfflugzeuge in der Region stationiert haben, die vorbereitet waren. Die Amerikaner haben noch einmal mindestens einen Zerstörer ins östliche Mittelmeer gebracht, um einen solchen Angriff zu verhindern. Und die Iraner haben ja fast offen angekündigt, dass es zu diesen Angriffen kommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass innerhalb der Garden die Unzufriedenheit weiterhin groß ist. Aber das ist insgesamt ein sehr professioneller, disziplinierter Haufen. Sie wissen um die Bedeutung ihres Chefs, nämlich des obersten Führers Khamenei. Und sie werden akzeptieren, wenn das seine Entscheidung war. Interessant wird es trotzdem in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, ob da nicht vielleicht doch noch die Iraner etwas nachlegen müssen.
Mhm. Also ich glaube, ich bin völlig einverstanden mit dem, was Herr Steinberg sagt, möchte aber noch hinzufügen, mir scheint, dass wir, also die vermeintlichen, selbsternannten oder faktischen Fachleute, die militärische Kraft des Iran weit überschätzen. 60.
Da kommen wir gleich noch zu, Herr
Bosch. Okay, gut, aber das ist, weil Sie fragten nach dem Erfolg und dem Misserfolg.
Ja, da kommen wir noch.
Diese Attacke ist ganz eindeutig ein Misserfolg, unabhängig davon, dass es natürlich, vollkommen richtig, eine politische Aktion gewesen ist. Aber wir haben eben Indikatoren, und das ist mehrfach bestätigt worden, dass die israelische Luftwaffe völlig unbehelligt über iranisches Territorium mehrfach geflogen ist. Der Iran ist noch nicht atomar bewaffnet, Gott sei Dank. Also ich denke, dass rein militärisch mal gesprochen und auch von den politischen Folgen her eine große Eskalation nicht zu erwarten ist. Und das ganz nüchtern betrachtet, sogar vielleicht jetzt, wie gesagt, ganz nüchtern, ohne jetzt Emotionen hochzupeitschen, der letzte Augenblick vorhanden ist, wo man den noch nicht nuklearisierten Iran in Bezug auf seine nuklearen Fähigkeiten, seine ballistischen Fähigkeiten und seine Drohnenfähigkeiten ausschalten könnte. Ob das Hauptziel Israels gegenwärtig ist, darf bezweifelt werden, weil die Hauptgefahr, im wahrsten Sinne des Wortes, die naheliegende Gefahr, noch aus dem Gazastreifen kommt.
Dann komme ich noch mal zurück in diesem Zusammenhang auf den Gazastreifen. Gazastreifen. Israel hat Hilfe bekommen bei diesem Angriff von Seiten des Iran, von Seiten der USA, von Seiten Großbritanniens und auch Frankreichs und auch Jordanien, diesen Angriff Irans zu vereiteln. Würden Sie sagen, die diplomatische Situation Israels, die ja vor allen Dingen in den letzten Wochen stark kritisiert wurden aufgrund des Angriffskrieges in Gaza, hat sich die diplomatische Lage Israels dadurch verbessert?
Ja, natürlich. Aber auch da muss man das, was auf der Bühne vor dem Publikum passiert, unterscheiden von dem, was hinter den Kulissen passiert. Denn die faktische Allianz, eine informelle Allianz, die wir an diesem Wochenende beobachten konnten, bestand ja nicht nur aus, wie Sie sagen, USA, Frankreich, Großbritannien, Jordanien, sondern faktisch auch Saudi-Arabien, faktisch auch Bahrain, faktisch auch Vereinigte Arabische Emirate. Und seit 2022 gibt es die Middle East Air Defense, wo sich diese Staaten und andere noch nicht hinzugefügt haben. Also kurzum, da ist das, was wir in den letzten Monaten an massiver Israel-Kritik auch von den politischen Akteuren nicht nur auf den Straßen gesehen haben, viel Theaterdonner. Die faktische Lage ist so, dass in der sunnitisch-arabischen Welt, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, Herr Steinberg, der Iran und auch vor allem die Palästinenser isoliert sind. Und insofern ist das, was wir am Wochenende erlebt haben, auch politisch bedeutsam, dass der sunnitisch-arabische Teil sich jetzt mit Israel zusammenschließt, noch politisch, wahrscheinlich auch, wenn nötig, noch mehr militärisch gegen den Iran.
Das wäre genau meine Frage an Sie gewesen, Herr Steinberg. Und ist es jetzt auch, inwiefern hat sich der Iran durch diese Aktion denn weiter isoliert?
Nun,
in der sunnitischen Welt vor allem.
Ja, ja. Ich würde sagen, in der sunnitisch pro-westlichen Welt. Vielleicht ist das das wichtigere Unterscheidungskriterium in Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In diesen Staaten ist natürlich auch die Botschaft angekommen, dass die Iraner bereit sind, ihre Raketen, ihre Marschflugkörper, ihre Drohnen nun auch über fremdes Territorium hinweg, über arabisches Territorium hinweg in Richtung Israel fliegen zu lassen. Und die Planer in Riyadh oder auch in Abu Dhabi, die werden sich natürlich jetzt die Frage stellen, ob sie nicht vielleicht auch eines Tages zum Ziel einer solchen Attacke werden können.
Schon geworden sind,
denken Sie an die
Ölanlagen in Saudi-Arabien.
Die Saudis sind das schon geworden, am 14. September 2019, Ölanlagen. Das war allerdings ein vergleichsweise kleiner Angriff, aber ein sehr viel erfolgreicherer Angriff, der letzten Endes dazu geführt hat, dass der kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran, den wir seit 2011 spätestens beobachten konnten, 2019 endete, weil die Saudis sich ihrer Verwundbarkeit bewusst wurden und auch ihrer Schutzlosigkeit, weil Präsident Trump daraufhin nur gedroht hat, keine militärische Aktion hat folgen lassen. Aber diese Angriffe jetzt, die werden auf jeden Fall in Riyadh zu einigem Nachdenken führen, vor allem über die Frage, wie sich denn das Königreich demnächst außenpolitisch orientiert. Das ist eine der größten strategischen Fragen für vielleicht sogar der Weltpolitik, aber auf jeden Fall der Regionalpolitik der nächsten Jahre. Wir können so seit etwa 2 Jahren beobachten, dass Saudi-Arabien eine Politik der Null-Probleme führt. So eine Politik, man könnte fast sagen, eine blockfreien Politik. Sie haben ein Abkommen mit Iran geschlossen im Frühjahr letzten Jahres unter chinesischer Vermittlung. Sie haben das Kriegsbeil begraben. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass sie den Krieg im Jemen gegen die Houthi-Rebellen nicht weiter fortführen wollen. Und sie haben auch in Richtung Westen kommuniziert. Wir möchten eigentlich diese Blockbildung, die wir in der Region sehen, aber auch in der Weltpolitik zwischen den USA und den Gegnern der USA, China, Russland, Iran, wir möchten die nicht mitgehen. Allerdings, gleichzeitig hat Saudi-Arabien Verhandlungen mit den USA über einen Frieden mit Israel geführt und dabei ganz interessante Forderungen gestellt. Sie wollten nämlich modernste Waffensysteme, also wahrscheinlich F-35, vielleicht sogar F-22. Sie wollten eine Sicherheitsgarantie, eine formale, vielleicht so wie die für Südkorea. Und sie haben Technologie für ein ziviles Nuklearprogramm gefordert. Das hat aus meiner Sicht gezeigt, dass die Saudis natürlich auch daran interessiert sind, sich vor vor den Iranern zu schützen. Und es wird jetzt darum gehen, in den nächsten Monaten die Saudis wieder mit an Bord zu holen. Und das große Problem dabei wird sein, dass die Saudis so ungeheuer verwundbar sind, dass der wichtigste Unterschied ist ja, dass die Entfernung zwischen Iran und Saudi-Arabien nur sehr gering ist, dass viele wichtige saudi-arabische Ölanlagen, aber auch Städte oder auch Städte in den VAE potenziellen Angriffen fast schutzlos ausgeliefert sind. Und da werden sich die Amerikaner, aber auch die Israelis und auch die Verbündeten in Europa überlegen müssen, was ihnen ein Saudi-Arabien auf der Seite des Westens für eine Politik gegenüber Iran wert ist.
Nicht nur das, völlig einverstanden. Es kommt ja noch hinzu, dass im Osten Saudi-Arabiens, wo also praktisch die Gesamtheit des Erdöls und des Erdgases ist, eine schiitische Bevölkerungsmehrheit besteht. Das sind insgesamt 10% der saudischen Bevölkerung. Und da knistert es immer wieder, um es zurückhaltend zu formulieren. Das heißt, die innenpolitische Opposition, gerade in den Öl- und Erdgasregionen von Saudi-Arabien, ist innenpolitisch außerordentlich wackelig. Und diese wackelige Situation wird auch vom Iran aus geschürt. Also so bedeutsam und gewichtig Saudi-Arabien ist, und wir sind uns da völlig einig, innenpolitisch ist Saudi-Arabien höchst gefährdet. Und insofern, wenn Saudi-Arabien im westlichen Lager, wie auch immer, verankert wird oder bleibt, bleibt die große Unsicherheit der innenpolitischen Entwicklung in Saudi-Arabien.
Kommen wir von der Innenpolitik Saudi-Arabiens mal zur Innenpolitik Israels. Premierminister Netanyahu steht unter massivem, auch innenpolitischen Druck. Viele sind unzufrieden mit dem, was passiert. Viele gehen auch auf die Straße und demonstrieren. Man hört vom israelischen Kriegskabinett, dass es quasi noch keine Entscheidung gibt, wie man auf diesen Angriff reagiert. Was erwarten Sie, was glauben Sie? Wird es nach diesem Angriff eine Reaktion Israels geben?
Frau Kulster, Sie wissen, dass das Zeitalter der Propheten auch bei den Juden vorbei ist. Also insofern möchte ich mich da nicht als Prophet betätigen, der vielleicht heute oder morgen dann schon widerlegt wird. Also aus meiner subjektiv-analytischen Sicht, ich lasse mir da gerne das Gegenteil sagen, ist das Wichtigste, first things first, das militärische Ausschalten und damit auch das politische der Hamas. Und das heißt, dass ein Angriff auf Rafah einfach notwendig ist, sowohl militärisch als auch politisch. Das ist in Bezug auf den Schutzraum für die Zivilbevölkerung durchaus möglich. Im Raum nördlich von Rafah und südlich von Khan Yunis, teilweise auch in Khan Yunis. Aber es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Stimmungslage, und Politik wird leider nicht nur in Israel oft von Stimmungen mitbestimmt, dazu kommen, dass es einen Angriff auf den Iran geben wird. Der könnte auch eine innenpolitische Mechanik im Iran selber auslösen. Das heißt, was die einen Separatisten nennen, Freiheitskämpfer, vor allem in Belutschistan, Kurdistan, auch Arabistan, das könnte eine innenpolitische Entwicklung im Iran auslösen, die noch viel gefährlicher würde für die Mullahs als die großen Protestdemonstrationen nach dem Tod der iranischen Frau vor einigen Jahren. Also kurzum, wenn das israelische Kabinett rational, first things first handelt, wäre es sinnvoll, Gaza first. Was passiert, möchte ich nicht vorhersagen, kann ich nicht. Ich bin nicht Mäuschen im Generalstab. Mhm.
Was glauben Sie, Herr Steinberg, wird es da noch einen Schlag gegen den Iran geben? Und wie stark oder schwach ist der Iran militärisch gesehen denn tatsächlich?
Ich glaube, dass wir uns tatsächlich oft etwas täuschen lassen zur militärischen Stärke Irans. Das, was Sie uns da am Wochenende vorgeführt haben, ist fast das Maximale, was Sie von Iran aus in Richtung Israel tun können. Sie haben keine Luftwaffe, Sie haben nur ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen.
Aber davon offensichtlich so viele, dass sie sogar an Russen verkaufen.
Ja, davon sehr, sehr viele. Das ist auch nicht ungefährlich. Aber das ist natürlich eine Notlösung. Sie haben diese Raketenwaffe entwickelt, weil sie keine Luftwaffe haben, die diese Bezeichnung verdient. Das ist ungeheuer gefährlich, wenn man solche Waffensysteme in der unmittelbaren Nachbarschaft in großer Zahl hat. Deswegen bedroht Iran aus meiner Sicht auch eher Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die Verbündeten Irans sind mit ähnlichen Waffen die viel größere Bedrohung als Iran selbst. Also für den Süden Saudi-Arabiens sind das vor allem die Houthi-Rebellen und für Israel ist das natürlich die Hisbollah. Die wirkliche militärische Stärke der Irans gegenüber Israel besteht in der Präsenz der Hisbollah. Und wenn ich nun ein israelischer Militär wäre und ich hätte diese Angriffe erlebt, würde ich mir vor allem Gedanken darüber machen, dass die Hisbollah ja noch nicht dabei war. Und die Hisbollah war nicht dabei. Ja. Und deswegen frage ich mich, ob jetzt nicht diese Debatte der letzten Monate an Fahrt gewinnt. Es gibt ja schon gewichtige Stimmen in der israelischen Politik und im Militär, die einen Präventivkrieg gegen die Hisbollah fordern. Und diese Stimmen werden jetzt an Gewicht gewinnen. Und unter anderem der Verteidigungsminister hat einen solchen Krieg gefordert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da zu einem Konflikt kommt. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen. Es gibt auch noch vielleicht eine ganz, ganz andere strategische Erwägung. Wir haben ja am Samstag und Sonntag erlebt, dass die amerikanische Hilfe für das israelische Militär sehr wichtig war. Ich weiß nicht, inwieweit sie entscheidend war beim Abschuss von wie viel Raketen und Drohnen.
Drei Raketen wurden von den Amerikanern abgeschossen und 67 von den Israelis.
Gut, dann war es nicht so wichtig. Aber insgesamt ist Israel doch im Falle eines größeren Konflikts auf die Amerikaner angewiesen. Die Amerikaner zeigen in den letzten Jahren immer wieder, dass sie keine Lust mehr auf den Nahen Osten haben. Das hat für Obama gegolten, das hat für Trump gegolten, das hat für Biden gegolten. Und ich würde mir tatsächlich, oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Israelis die Frage stellen, ob es nicht wichtig ist, die Hisbollah möglichst früh auszuschalten, bevor denn irgendein vielleicht unberechenbarer amerikanischer Präsident auf die Idee kommt, noch mehr Truppen aus der Region abzuziehen. Aus dem Irak, aus Syrien, aber vielleicht auch vom Golf. Also insgesamt mache ich mir mehr Gedanken darüber, ob nicht Israel jetzt die Option Kriegen gegen die Hisbollah wählt, gegen Iran. Das kann ich mir zumindest in nächster Zeit nicht gut vorstellen.
Also bis zum Wochenende hätte ich Ihnen sofort zugestimmt, aber das hat sich verändert. Das sind jetzt Abwägungen, die zu treffen sehr schwer sind. Hinzu kommt, und das spricht für Ihre These, dass ja ungefähr 100.000 Israelis in Nordisrael evakuiert, das heißt also ihre Ortschaften evakuiert worden sind und die Bewohner in Hotels und so weiter untergebracht worden sind und zwar seit 6 Monaten schon. Das ist ein nicht haltbarer Zustand. Das Gleiche gilt ja auch für die an Gaza grenzenden israelischen Männer und Frauen und Familien. Also insofern muss da eine Regelung gefunden werden und ich kann so wenig wie Sie erkennen, dass eine einvernehmliche Lösung mit der Hisbollah diesbezüglich in naher Zukunft erreichbar ist. Und deswegen ist dieses Szenario aus israelischer Sicht sicherlich, Stichwort naheliegend wieder, also naheliegendes Ziel Nummer 2, die Bereinigung im Norden. Denn noch einmal, es ist an diesem Wochenende klar geworden, und da sind wir völlig einig, dass der Iran militärisch, ich will nicht sagen, ein Papiertiger ist, aber weit überschätzt wird in der internationalen Diskussion.
Herr Steinberg, der Nahe Osten war ja schon immer auch im Kalten Krieg eine klassische Stellvertreterkriegsregion. Würden Sie sagen, das ist heute auch noch so? Sie haben gesagt, die Amerikaner sind zwar da, aber man weiß nicht, inwiefern man sich bei diesen Präsidenten immer noch so 100% auf sie verlassen kann. Welche Rolle spielen letztendlich Russland, China und auch die USA in der Region noch?
Nun, also die Wahrnehmung ist im Nahen Osten verbreitet, und zwar unter den Freunden der USA und unter den Feinden, dass die Amerikaner sich auf dem Rückzug befinden. Das ist faktisch, physisch gar nicht der Fall. Sie sind immer noch in Syrien mit 900 Mann plus. Sie sind immer noch mit zwischen 2.000 und 3.000 Mann im Irak. Sie sind am Persischen Golf stark vertreten, mit der großen Luftwaffenbasis von Al-Udeid, mit großen Anlagen in den Emiraten. Aber die Wahrnehmung, die zählt. Und die führt dazu, dass zum einen regionale Partner eher dazu neigen, ihre Probleme selbst zu lösen oder auch eigene Konzepte zu entwickeln. Wir können das an der Türkei sehr unschön beobachten. Wir können es an Saudi-Arabien beobachten, Stichwort Krieg im Jemen 2015. Und wir können es auch an den Iranern beobachten, die immer wieder, die jede Gelegenheit nutzen, um die Amerikaner zu drangsalieren, um ihnen zu zeigen, dass ihre Positionen in Ostsyrien oder auch im Irak auf Dauer nicht zu halten sind. Und natürlich haben wir dann auch noch zusätzlich Großmächte wie Russland, die ähnlich reagieren, die 2015 die Untätigkeit der Amerikaner, die ich gar nicht werten will, in Syrien genutzt haben, um selbst zu intervenieren. Also wir sehen schon, obwohl die Amerikaner noch präsent sind, das Ende der amerikanischen Hegemonie im Nahen Osten. Diese Phase, die gedauert hat von 1987 bis ins Jahr 2021, 2022, die ist zu Ende. Regionalmächte und auch andere Großmächte füllen dieses Vakuum. Und das Ergebnis ist, das ist jetzt etwas theoretisch, große Unordnung und sehr, sehr viel Gewalt.
Sie haben aus Höflichkeit Israel ausgelassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Netanyahu nicht zuletzt und vor allem auch Obama mit dem Nasenring durch die Arena gezogen hat. Und auch Joe Biden. Ich erinnere mich, dass einen Tag vor dem Besuch von Joe Biden noch als Vizepräsident unter Obama das damalige Netanyahu-Kabinett ein großes Siedlungsprogramm beschlossen hat und Joe Biden wie ein begossener Pudel dann zusammenkam mit Netanyahu. Also insofern war die These vom Stellvertreterkrieg eigentlich immer falsch. Das ist sozusagen Common Wisdom geworden, aber es war mehr Common als Wisdom.
Wenn man die Rolle der USA sieht, einerseits wird jetzt gesagt, dass man zwar bei der Verteidigung Israels an der Seite Israels stehen würde, bei einem Angriff allerdings dann schon wieder nicht. Ist das so ein Zeichen für so einen Rückzug der Amerikaner? Und welche Rolle spielen dabei diese obamaschen roten Linien, die wir im Syrienkrieg ja immer wieder weiter verschoben gesehen haben?
Die roten Linien von Obama waren jedenfalls nicht rot. Ich bin zwar ein bisschen farbenschwach. Aber diese roten Linien von Obama sind mehrfach überschritten worden. Und
was ja auch dann interpretiert wurde als Schwäche der Amerikaner.
Das ist ganz zweifellos richtig. Und Herr Steinberg hat das sehr höflich vorhin in Bezug auf das Jahr 2015 erwähnt. Dieses Jahr 2015 war ja September 2015 der Beginn der russischen Intervention mit der russischen Luftwaffe in den syrischen Bürgerkrieg, mit den regionalpolitischen Auswirkungen, die wir alle kennen, der Festigung der Assad-Diktatur, die ja im Grunde genommen ein exekutiver Arm des Iran gewesen und geblieben ist. Also, aber auch da der Rückzug der Amerikaner, ja, sie haben keine Lust, sich auf den Nahen Osten weiter zu werfen und sich mit ihm zu befassen. Die pazifischen Prioritäten sind deutlich wichtiger. Aber das geht nicht nach der Lust der Amerikaner. Die Situation im Nahen Osten ist oft so prekär, dass, was wir jetzt auch jetzt sehen, vor einer Woche noch schien das Verhältnis Biden-Netanyahu, USA-Israel, verheerend zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an diesem Wochenende gab es eine gemeinsame Aktion. Also weniger auf den Theaterdonner achten, sondern vielmehr auf die elementaren Interessen. Und noch auf absehbare Zeit ist der Nahe Osten auch für die USA weltwirtschaftlich zumindest und damit auch weltpolitisch eine wichtige Region, aus der er sich nicht zurückziehen würde. Und vergessen wir nicht auch das große in Israel gelagerte amerikanische Waffenarsenal. Das spart den USA massive Kosten. und auch massives Personal und Material woanders zu lagern. Es ist Israel der einzige strategisch kalkulierbare, zuverlässige Partner der USA, weil eine Demokratie mit ihren Höhen und Tiefen der Nichtkalkulierbarkeit der israelischen Innenpolitik. Aber insofern würde ich auch den Rückzug aus den USA ebenso wie Sie nicht überbewerten, wenngleich die Wahrnehmung so ist. Aber wir sollten, weil wir die Situation besser kennen, Herr Steinberg, dieser Wahrnehmung stärker widersprechen.
Schauen wir mal von den USA Richtung Deutschland. Wie bewerten Sie denn die Reaktion Deutschlands vom Wochenende? Stichwort Olaf Scholz, Annalena Baerbock, die wir am Anfang ja auch gehört haben. Aber vielleicht auch Frau Özöz, die Vizeparlamentspräsidentin.
Die übliche Politikrhetorik, an die wir uns in solchen Fällen immer schon gewöhnt haben. Es ist eine etwas schmerzliche Tatsache, dass Europa und auch die europäischen Einzelstaaten, Deutschland, Frankreich, vielleicht auch Großbritannien, im letzten Jahrzehnt doch deutlich an Einfluss in der Region verloren haben. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die meisten Probleme im Nahen Osten sicherheitspolitischer Natur sind. Zumindest die meisten wichtigen Probleme. Und Partner werden vor allem dann geschätzt und ernst genommen, wenn sie sicherheitspolitische Antworten zu bieten haben. Und die Europäer haben das in der Regel nicht. Sie haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Theorie. In der Praxis hatte die mal einen Erfolg, das war das Atomabkommen mit Iran. Das gibt es nicht mehr. Aber die Europäer sind vollkommen uneins, wenn es um den Nahen Osten geht. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir zweitens eine enorme Schwächung dadurch erlebt, dass Großbritannien aus dem Club ausgeschieden ist und damit die stärkste und ich würde auch sagen die zumindest so im Prinzip vernünftigste,
erfahrenste
Militärmacht im Bündnis. Und dann haben wir eben dieses Problem, dass Deutschland in der Mitte sich seit mittlerweile mehr als 20 Jahren jeglicher Sicherheitspolitik verweigert. Ganz besonders dramatisch ist das, wenn man sich die Bundeswehr anschaut. Das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber wir sehen das immer wieder in den Debatten in der deutschen Politik zum Thema Russland und Ukraine. Und da kann man natürlich kaum erwarten, dass solche Regierungen irgendwelche überzeugenden Antworten für sicherheitspolitische Probleme in einer Nachbarregion haben. Wir haben das vor allem gesehen nach dem Abschluss des Atomabkommens, dass ich immer noch positiv als einen Sicherheitsgewinn sehe. Damals wurde gefeiert und die wirklichen Probleme sind dann erst entstanden, als nämlich Iran 2015 so richtig in die Offensive gegangen ist mit all seinen Verbündeten in Syrien und im Jemen, als Iran auch am Raketenprogramm massiv gearbeitet hat. Und da gab es von europäischer Seite nicht nur keine Reaktion, sondern auch überhaupt kein Interesse. Es hat offenbar genügt, diesen schönen Schein des Atomabkommens zu präsentieren. Damit waren deutsche Politiker dann zufrieden.
Leider allzu wahr und nicht zuletzt auch nach 2015 die massive Produktion iranischer Drohnen mit den Konsequenzen, die wir alle aus der Ukraine kennen. Und darüber hinaus, jetzt an diesem Wochenende, konnten wir auch feststellen, wie ineffizient das bisschen militärische Beteiligung der Bundeswehr, sprich der Bundesmarine im Nahen Osten ist. Die Fregatte Hessen hatte offenbar die falschen Raketen, die nicht einmal in der Reichweite in der Lage gewesen wären, die von den Houthis abgeschossenen, auf Israel gerichteten Raketen abzuschießen. Ob das ein willentlicher oder wissentlicher Fehler der Bundesmarine war, sei dahingestellt. Aber wir sehen hier genau das, was Sie schildern. Und das ist katastrophal, die absolute Ahnungslosigkeit, vor allem der Sicherheitspolitiker. Und bislang ganz offensichtlich auch der Bundeswehr. Also wie man die Fregatte Hessen in diese Region schicken kann und nicht überlegen kann, was für Munition man braucht, was für Gefahrensituationen kommen können, welche Aktionsfelder notwendig sind, ist ein katastrophales Ergebnis. Mhm. Katastrophal. Und dann stellen sich unsere Politiker, das war aber bis zum Ende der Großen Koalition nicht anders als jetzt unter der Ampelkoalition, dass man sich hinstellte und so tat, als ob man tatsächlich die Weltenrätsel außenpolitisch lösen könnte. Und gucken Sie sich nur unsere Außenministerin an, mit der Sie die Sendung begonnen haben. Mal sagt sie dies, mal sagt sie jenes, gar nicht unsympathisch, sehr sympathisch, aber absolut unprofessionell.
Ich würde gerne den Blick von Deutschland noch wieder in die Region senden. Für den Rest der Sendung gerne mal mit dem Blick einer Perspektive. Was denn eine Lösung oder was eine Perspektive für diesen Konflikt letztendlich sein könnte? Ist es zum Beispiel ein Weg, dass man die Terrorfinanzierung durch den Iran für die Milizen stattfindet, dass diese Finanzierung abgeschnitten wird? Und kann das überhaupt stattfinden?
Dafür kenne ich die Finanztransaktionen, die legal, offen und nicht offen sind, einfach zu wenig. Bin ich der Falsche, der diese Frage beantworten kann? Ich will sie politisch beantworten. Ja. Der Hauptstörfaktor im Nahen Osten ist der Iran, ist aber, wenn wir auf den Gaza-Krieg schauen, der uns seit dem 7. Oktober 2023 beschäftigt, die Hamas. Die beiden müssen in irgendeiner Weise politisch ausgeschaltet werden. Was die Hamas betrifft, denke ich, dass es eine militärische und darauf abgeleitet politische Lösung in absehbarer Zeit geben wird. Fragen Sie mich nicht, wie lange, aber in absehbarer Zeit. Was den Iran betrifft, denke ich, dass es wirksamere Methoden gibt. Und vielleicht sind wir hier ausnahmsweise nicht einer Meinung, Herr Steinberg. Ich denke, dass man sich konzentrieren sollte auf die innenpolitische Destabilisierung des Iran. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Die Minderheiten im Iran fühlen sich zu Recht unterdrückt aus verschiedensten Gründen, nicht nur religiösen und ethnischen Gründen, vom Mullah-Regime, also von Teheran. Und es gibt genügend Guerillakämpfer. Die einen nennen sie Separatisten, die Teheraner Regierung nennt sie Terroristen, Separatisten. Sie selbst nennen sich Freiheitskämpfer, wie auch immer. Die Destabilisierung des Iran ist möglich. Und da der Iran seinerseits die gesamte Region destabilisiert, müsste man auch dem Iran zeigen, wie du mir, so wir dir. Und dann kann man vielleicht auch ohne einen Krieg, einen großen Krieg, eine große militärische Auseinandersetzung, eine politische Lösung selbst mit den Mullahs finden, im eigenen Interesse der Mullahs. Denn hinzu kommt auch, dass, und das sehen wir ja schon seit 2009, den immer wieder niedergeschlagenen Großdemonstrationen, nicht nur in Teheran, sondern im gesamten Iran, dass nicht nur die iranische Bourgeoisie zutiefst unzufrieden ist mit diesem Regime. Also insofern ist da was drin.
Richtig, aber
Da bin ich tatsächlich anderer Meinung.
Genau, also zwei Möglichkeiten. Einerseits Hisbollah, Hamas, also da die Finanzströme und die Unterstützung Irans abschneiden oder versuchen abzuschneiden, oder Destabilisierung des Landes. Was
also,
ist Ihre Position dazu?
Also beim ersten Punkt Finanzströme abschneiden sehe ich überhaupt keine Chance. Es wird immer Möglichkeiten geben von, also zunächst einmal hat Iran seine internationale Isolation schon überwunden. Im Moment wird Öl in großen Mengen illegal entgegen der Sanktionen exportiert. Die Einnahmensituation hat sich deutlich verbessert. Das reicht natürlich nicht, um große Teile der Bevölkerung Irans daran teilhaben zu lassen, aber um die eigene Machtbasis und die eigenen militär- und sicherheitspolitischen Aktivitäten zu finanzieren, reicht das. Und es wird immer eine Möglichkeit geben, dieses Geld auch in Richtung Hisbollah zu schicken. Schon allein deshalb, weil es eine Landverbindung gibt. Das haben die Iraner im Jahr 2017 erreicht. Damit können sie selbst Geldkoffer schicken, wenn sie es machen wollen. Ja. Bei der Hamas hängt sehr vieles davon ab, inwieweit die Israelis bei ihrer Zerschlagung der Organisation im Gazastreifen erfolgreich sind. Da halte ich allerdings die militärischen Aktivitäten für wichtiger als Maßnahmen gegen die Finanzierung. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Wo ich tatsächlich abweichender Meinung bin, ist die Destabilisierung Irans. Erstens, haben Sie es richtig gesagt, es ist ein Vielvölkerstaat und ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich unser strategisches Ziel sein sollte, dieses Regime zu stürzen, aktiv, und zu diesem Zweck die Minderheiten zu unterstützen. Die Ergebnisse könnten da tatsächlich viel schlimmer sein als alles, was uns sonst in den nächsten Jahren erwartet.
In Afghanistan?
Wie im Irak vielleicht. Nein, aber ich würde tatsächlich eher auf eine konsequente Eindämmungsstrategie setzen. Und zwar auch mit der Unterstützung von Partnern in den Ländern, in denen die Iraner nun ihr Unwesen treiben. Also im Jemen
oder auch im Libanon. Was meinen Sie ganz konkret mit Eindämmungsstrategie?
Und es ist das, was die Regierung Biden in den letzten Jahren zumindest schon als Konzept entwickelt hat. Das würde zunächst einmal bedeuten, regionale Partner, zunächst einmal die Europäer und die Amerikaner auf ein gemeinsames Ziel zu verpflichten. Nämlich und als gemeinsames strategisches Ziel, die Iraner zu einer Verhaltensänderung zu zwingen.
Konkret?
Zur Verhaltensänderung heißt ein Ende der Unterstützung für Gruppierungen wie die Hisbollah, ein Ende der Unterwanderung des irakischen Staates durch schiitische Milizen und so weiter. Aber es geht, glaube ich, zunächst einmal darum, einen gemeinsamen politischen Willen zu schaffen in den USA, in Europa, in Israel und ganz besonders wichtig bei regionalen Partnern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und den VAE, die bisher noch fast schutzlos den Iranern ausgeliefert sind. Ein großes Bündnis, bei dem man dann auch die Konsequenzen trägt, nämlich, dass man seine Partner, so wie im Kalten Krieg auch, mit Waffen ausstattet. Stichwort Saudi-Arabien. Aber der zweite Punkt, das mit dieser Destabilisierung, das macht mir so große Sorgen, weil ich mir natürlich Länder wie den Irak genau angeguckt habe in den letzten Jahren. Und wenn Sie sich anschauen, die verschiedenen Gruppen, die es im Iran gibt, dann ist erstens bemerkenswert, dass es keine starken, militanten, separatistischen Gruppen gibt. Es gibt ein oder zwei in Belutschistan im Osten. Belutschistan ist weit weg, bevölkerungsarm. Die stärkste Gruppe, die im Moment Anschläge in Iran verübt, das ist der IS, die Provinz Khorasan, mit dem großen Anschlag in Kerman am 4. Januar. Man riskiert mit einer solchen Destabilisierungsstrategie, dass solche Gruppen die Oberhand gewinnen, zumindest in den sunnitischen Gebieten. Da wäre ich also tatsächlich zurückhaltend. Ich würde eher diese konservative Eindämmungsstrategie wählen. Und ich würde nicht zurückgehen zu dieser Unterstützung von wirklich dubiosen und höchst gefährlichen Gruppen, die sich am Ende dann vielleicht gegen uns wenden.
Das klingt mir alles sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich wünschte, Sie hätten recht und das wäre durchführbar. Ich höre die Botschaft, allein mir fehlt der Glaube. Wir wissen beide nicht, wie es da weitergehen würde. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Und also den IS etwa zu unterstützen, wäre natürlich geradezu selbstmörderisch und töricht. Aber es gibt so andere Gruppierungen, nicht zuletzt in Arabistan, die nicht unbedingt mit dem IS zusammenarbeiten wollen. Und es gibt breite Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die kann man auch steuern. Also ich denke, dass man auf das eine und das andere nicht verzichten sollte, wenn man das überhaupt steuern kann. Aber man müsste es versuchen, denn die Destabilisierung, die der Iran nicht zuletzt auch in anderen Innenpolitiken macht, ist ja ganz offenkundig. Ich nenne Bahrain, kennen Sie viel besser als ich. Ich nenne den Osten Saudi-Arabiens. Ich nenne auch die Beeinflussung durch den Iran in Bezug auf die palästinensische Bevölkerungsmehrheit in Jordanien. Das heißt zweiseitig. Ja.
Wir sind quasi am Ende der Sendung. Ich würde noch gerne eine ganz kurze Schlussfrage stellen, auch wenn Sie sagen, die Zeit der Propheten ist vorbei. Aber wo stehen wir in ein paar Jahren im Nahostkonflikt?
Also ich denke, es wird sich eine Allianz der sunnitisch pro-westlichen arabischen Staaten, sofern die Regimes dann noch bestehen, was ich hoffe, obwohl es keine Demokratien sind, aber besser die als das Mullah-Regime. Also ich denke, dass sich jetzt gerade an diesem Wochenende die Konturen eines neuen Nahen Ostens gezeigt haben.
Steht dagegen nicht der Gap zwischen den Herrscherfamilien oder den Regierenden und der Bevölkerung selber der einzelnen Länder?
Nein, ich sehe tatsächlich Länder wie Saudi-Arabien viel stabiler als Sie. Ungeheuer stabil. Der Kronprinz hat sehr viel Unterstützung unter den jungen Leuten im Land. Die Differenzen Schiiten-Sunniten, die sind weniger wichtig als in der Vergangenheit, weil es in Saudi-Arabien viel wichtiger ist im Moment, dass sie politisch loyal sind. Die Religion hat im Vergleich zu früher, zuvor 2015, an Bedeutung verloren. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass Saudi-Arabien da ein Schlüsselstaat werden könnte. Saudi-Arabien hat ein großes Interesse an einem Friedensschluss mit Israel. Und wenn Saudi-Arabien mitmacht, dann wäre es durchaus auch möglich, sich dem Iran etwas entschlossener entgegenzustellen in der Zukunft.
Trotz des Abkommens?
Trotz des Abkommens, das nicht mit Inhalt gefüllt wurde bisher. Ich bin nur etwas skeptisch deshalb, weil schon heute Iran bei weitem nicht mehr so isoliert ist, wie es das noch 2015 war. Alleine die Drohnenlieferungen an Russland zeigen das. Davon wird Iran auch in den nächsten Jahren profitieren, politisch, vielleicht auch militärisch. China ist ein anderer Punkt. Also ich befürchte, dass wir da schon den Punkt überschritten haben, an dem wir die Iraner vielleicht zu einer Verhaltensänderung zwingen können.
Ja, man kann ja die Drohnenfabrik bombardieren.
Ja, so einfach sind die Dinge da wahrscheinlich auch
nicht. Nicht aber so schwer, wie wir denken.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Ich denke, das Thema wird uns weiter beschäftigen und wir werden sicherlich auch noch weiter zu diesem Thema im Gespräch bleiben. Vielen herzlichen Dank und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen und morgen um 22:15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.